Kannst du einmal ernst bleiben? Sorry. Neuer Podcast. Neuer Podcast. Es soll um das Thema Angst und Zweifel gehen. Es geht um Muttermilch und es geht um die große Vorfreude vor dem nächsten Wochenende. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission. Bei uns ist schon wieder Samstag.
Und die Tür ist zu, weil es ist so kalt.
Es ist so kalt. Ja. In Deutschland hat es über 30 Grad.
Ja, ich bin ein bisschen
unfassbar
neidisch.
Ja, ich auch. Ich dachte, Mensch, warum sind wir jetzt nicht? Eigentlich müssen wir es nicht im Winter, im Herbst, sondern jetzt nach Deutschland.
Ja, diese Botschaft geht direkt raus an die Migrationsbehörde in Peru, die unsere Canis, also unsere Daseinsberechtigung, so gemacht hat, dass Bennys im März fertig war, die der Kinder irgendwann im Juli und meine das Jahr drauf im September. Und man kann die immer nur maximal 60 Tage vorher verlängern. Das heißt, wir werden im Prinzip nie im Sommer nach Deutschland kommen können, weil ich meine frühestens dann eben ab dem 28. Juli oder so.
Also du kannst schon im Sommer noch, aber dann bedeutet das, dass du die ganzen Papiere wieder bei null
alles nochmal machen musst, genau.
Anfängst.
Weil wenn man dann, während man weg ist, diese Zeit abläuft, in der man, also man muss im Land sein, um das zu verlängern irgendwie. Jo, und das kriegen wir halt einfach logistisch dann nicht hin, weil sich das eben über so eine lange Zeitspanne bei uns zieht, diese wann welche Kanne fertig war. Jupp. Aber wir freuen uns dafür sehr auf den September. Ich habe nur festgestellt, für Rhabarber und Spargel ist der September und der Oktober echt eine blöde Zeit, gell? Aber dafür gibt es Kürbis und goldenen Herbst hoffentlich. Wird auch gut. Ja. So, ich kriege hier Zeichen, ich soll weiterreden. Über was hatten wir es denn vorher? Bevor wir es drüber hatten, dass... Ah ja, es ist schön warm in Deutschland. Ich habe mit meiner lieben Freundin Elisa geschrieben und die meinte auch, ja, die Kinder gehen jetzt heute. Das eine Kind mit einer Freundin, das andere Kind mit einem Freund. Sie geht später noch mit einem anderen Kind ins Freibad alle. Und ich dachte mir, oh ja, Freibad.
Was ist das?
Ja, wir haben ja hier ein Freibad, so eine Art. Oder wie der Lukas zu sagen pflegt, ist so wie so ein Schwimmbad, nur Outdoor. Also halt so ein... Oder auf freiem Himmel, ohne Dach. So ein Outdoor-Schwimmbad, ja, ein Freibad, genau. Das ist nur so schweinekalt, dass du echt, du kannst da im Prinzip nur zum Schwimmen rein. Was anderes, also so jetzt irgendwie mit dem Bein im Wasser stehen und den Kindern beim Planschen zugucken, ist nicht. Es ist auch nur ein Becken, das mit Flusswasser gespeist wird. Und wir sind hier halt auch hoch in den Bergen. Es ist schweinekalt. Der Jon Elias und die Kyla machen Schwimmkurs da seit neuestem, aber den Elias werden wir vermutlich wieder rausnehmen müssen, weil der nur friert. Der macht alles mit, was alle Trainingseinheiten, die außerhalb des Wassers stattfinden, kein Thema. Sobald es ins Wasser geht, ist er so 5 Minuten drin und dann geht er wieder raus.
Er könnte also auch in den Turnverein gehen.
Ja, im Prinzip schon. Das gibt's halt hier nicht.
Er geht in den Schwimmverein, macht alles mit, außer
Schwimmen, ja. Die Kyla, die juckt es ja nicht, die Bohne, die ist ja schon mit Schwimmhäuten irgendwie auf die Welt kommen. Das ist egal, wie die Temperatur ist. Aber der Elias, der schloddert und schloddert, der Arme. Jetzt haben wir es schon mit Dings versucht, Neoprenanzug.
Aber der war zu groß.
Der war zu groß, ja. Und überhaupt, ich finde es auch schwierig zu schwimmen.
Wenn du einen guten Neopren hast, kannst du schon schwimmen. Echt? Aber natürlich, also wir brauchen einen passenden Neopren für den.
So,
aber ich weiß halt,
Haut
du
sein,
gehst
ne?
doch nächste Woche, da reden wir jetzt gleich drüber.
Da reden wir
und vielleicht
drüber.
Könntet ihr da einfach mal gucken, ob ihr nicht so Schwimmutensilien findet.
Ja.
Es ist ja immer so, ich mache eine Anmoderation, ich sage 3 Themen.
Und dann 1 besprechen wir und am Ende so, oh Mist, was war am Anfang?
Und dann fehlen irgendwie 2 und dafür haben wir aber 10 andere Themen besprochen.
Ja, aber es ist
deswegen
ja,
deswegen habe ich das Thema Muttermilch mal mit reingenommen.
Ja, ich bin mal sehr gespannt, was da jetzt kommt. Ich habe vorhin beim Frühstück schon so wenig gesagt, ja, ist schön, dass wir jetzt gleich wieder Podcast machen, dann weiß ich wieder, was los ist in deinem Leben. Also schieß los, was gibt es zum Thema Muttermilch?
Na, also bevor ich zur Muttermilch komme, ich versuche ja wirklich hier deinen Redeanteil so ein bisschen zu pushen und du solltest ein bisschen mehr reden. Mhm. Höhere Redeanteil von dir, weniger von mir. Ja, wir haben Rückmeldung bekommen.
Ja.
Wir haben letzte Woche eine Umfrage gemacht und meine lieben Freunde erwischt. 9 von 10 haben nicht mitgemacht. Also ich sehe an der Statistik, wie viele Leute sich den Podcast runterladen. Und ich sehe, wie viele die Fragen beantwortet haben.
Das ist eine nicht repräsentative Umfrage
ja,
unter unseren
Podcast-Hörern. Na, ich denke schon, dass es repräsentativ ist, aber mich würde einfach interessieren, wer seid denn ihr andere? Seid ihr alle Bots oder was seid ihr denn? Seid ihr?
Nein, das sind Menschen, die halt auch noch andere Sachen zu tun haben.
Okay. Also, wenn du diesen Podcast hörst, dann nimm doch mal bitte an der Umfrage teil, die wir letzte Woche gestartet haben und die wir diese Woche verlängern. Ich würde gerne eine repräsentative Umfrage zusammenkriegen von unseren Zuhörern. Und es gab einige Überraschungen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Einige Überraschungen. Also, ich kann mal so ein bisschen zwischen... Nee, macht man das?
Ja, mach
also
mal. Ich bin selber neugierig. Ich habe noch gar nichts davon
Zwischenbericht.
Gehört.
Es sind über 80% unserer Zuhörer, die sagen, sie hören jede Folge an.
Gut.
Über 80%. Mhm. Das ist schon viel. Dann hat mir einer eine Antwort gegeben, mit der ich jetzt wenig anfangen kann. Also man hatte ja immer die Möglichkeit, auch selber noch eine Antwort zu schreiben. Und einer hat geantwortet, immer, jede Folge interessiert nicht.
Wahrscheinlich weiß ich das jetzt auch mich nicht. Heißen.
Wahrscheinlich das mich heißen.
Bestimmt.
Also wie mich auch immer, wenn du das hörst, schön, dass du auch dabei bist. Das fand ich erstmal toll, dass über 80% jede Woche den Podcast hören. So, und jetzt kommt eine, also für mich die größte Überraschung in dieser ganzen Umfrage.
Surprise!
Aber bevor wir zur größten Überraschung kommen. Über 90% sagen, der Podcast bietet einen Mehrwert für sie. Oh. Das fand ich auch, also hätte ich nicht so hoch geschätzt. Aber das ist noch immer nicht diese große Überraschung. Der Witz der Woche. Ein Drittel findet ihn unnötig, aber über die Hälfte wünscht sich mehr. Mhm. Also immerhin ganz gut. Dann wie seid ihr auf den Podcast aufmerksam geworden? Das ist total bunt, aber ungefähr ein Viertel sagt durch persönlichen Kontakt, aber ansonsten wirklich soziale Medien, gut bei Deutschland, Webseite, die Ospi Homepage, Memento ist auch mit dabei, Spotify beim Stöbern. Also,
hello, ja, an alle
hallo
da draußen. Ja.
Schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt, in dieses kleine Zimmerchen, hier nach Peru. Wann hörst du den Podcast? Auch wieder total bunt, die meisten zwischendurch, zum Entspannen. Finde ich auch gut.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Familie Zayer.
Beim Autofahren?
Lehn dich zurück. Ah, nee, jetzt nicht schon beim Autofahren. Schließ die Augen, nein!
So, da denke ich, sollten wir eher Verkehrsnachrichten machen.
Achtung, Blitzer.
Und beim Sport immerhin auch. Jeder Zehnte beim Sport finde ich auch interessant. Gut, ja, herzlich willkommen. Und dann ist aber interessant, bei der Hausarbeit, ja, da gibt es auch einen beträchtlichen Anteil. Also wir sind gut vertreten. Ich hatte ja mal so die Möglichkeit gelassen, sich auch selber noch eine Antwort zu geben. Und immerhin 10% hören unseren Podcast bei der Arbeit. Das war nicht gut.
Ja? Bei welcher Arbeit auch immer.
Ja, also wenn das eine Tätigkeit, eine repetitive Tätigkeit ist, doch gut. Also es fühlt euch motiviert. Ich versuche das.
Mit dem Kopfhörer auf. Ja, schreib du das mal.
Nein, ich meine, das ist schon ernst gemeint. Also ich glaube, das ist so irgendwie am Band oder so. Also ja, toll.
Gut, ja.
Die über 80%, fast 85% hören die Folge ganz, also von Anfang bis Ende. Die wenigsten sagen, es ist zu lang. Und dann kamen ganz viele Tipps, so was interessiert mich, was finde ich spannend. Besonders spannend, dass ich mich in Lena wiedererkenne.
Haben viele geschrieben.
Das sind Einzelantworten. Dann natürlich Interesse an unserem Leben und ganz klar Geschichten aus der Klinik.
Klar. Wer hört nicht gern Arztgeschichten? Ich höre das selber. Ich bin jetzt schon echt eine Weile.
Also das war mit Abstand die häufigste Antwort. Klinikalltag, Arztgeschichten.
Ja.
Also
unsere Kinder rollen ja alles schon mit den Augen, wenn der Benni anfängt. Ich habe heute die Tage gab es Eier zum Abendessen oder was. Und dann ist die Überleitung vom Urologe ja nicht so arg weit. Den Bogen da zu spannen und die
das
Kinder verdrehen dann als die Augen.
Die mussten weg.
Und das Witzige ist, der Jonas, ja, ich meine, der ist jetzt 4, dann sagt er zu mir, Mama, hier direkt unter dem Bauchnabel, da liegt meine Blase. Und wenn ich da drauf drücke, dann muss ich Pipi machen. Ich denke, krass, wenn der ist 4, dass der das weiß, ja.
Ja, der hat ein anatomisches Verständnis.
Ja,
besser,
ja, voll. Und dann hat er mir auch erklärt, wo das Herz liegt und warum das da ist und so, weißt du? Und ich denke, Wahnsinn, ja.
Ja.
Also, ja, unsere Tischgespräche sind durchaus interessant, falls mal jemand uns besuchen möchte.
Wenn ich dann zusammenfassen würde, was Leute sagen, von was sie gerne mehr hören würden, dann ist das, dass einige schreiben, sie würden gerne mehr über den Glauben hören. Mehr Glaubensthemen, mehr über Gemeinde hören, wie wir unseren Glauben leben. Ja, fand ich interessant. Also hätte ich jetzt so gar nicht erwartet. Aber das ist auch noch immer nicht die größte Überraschung. Jetzt kommt für mich die allergrößte Überraschung. Stell dir vor. Es gab die Option oder die Frage, gehörst du zu unseren Unterstützern? Die Hälfte der Leute sagt ja, ich unterstütze eure Arbeit und spende für euch. Das sind fast die Hälfte. 15% sagen, ja, ich unterstütze eure Arbeit. Und 36%, mehr als ein Drittel unserer Zuhörer, unterstützen unsere Arbeit nicht.
Ui. Gut.
Also ich sehe da ein Riesenpotenzial. Ich sehe da ein Riesenpotenzial. Ich dachte, ja, krass. Ich dachte immer, wir hören, weißt du, uns hören Leute zu, die eh schon unsere Arbeit unterstützen.
Und die wissen wollen, was mit ihrem Geld passiert. Und
so,
ne?
Genau. Aber wenn ich jetzt weiß, dass über ein Drittel der Leute mir zuhören, denen ich von unserer Arbeit erzählen darf, die uns bisher noch nicht unterstützen, das sind die potenziellen Unterstützer, Möglichmacher unserer Mission in der Zukunft. Ich finde, das war für mich die größte Erkenntnis.
Gut.
Also ich fand, also die Umfrage hat sich für mich hier schon gelohnt. Jetzt müssen wir nur überlegen, wie wir das jetzt geschickt machen. Ob wir da einfach Werbung vorne dran schalten.
Oder? Welche Marketingstrategien wir jetzt anwenden.
Ja, genau. Ich denke, wir werden einfach so weitermachen wie bisher.
Sehr gut.
Also, das war mal ein Zwischenstand. Aber meine lieben Zuhörer, 9 von 10 haben nicht mitgemacht. Ja. Okay, dann habe ich mir überlegt, wie können wir die Leute dazu bringen, mitzumachen?
Preisverleihung,
ja,
wie sagt man,
genau.
ein Preis ausschreiben.
Das kam mir als erstes Gedanke, dachte ich, mach mal ein Gewinnspiel.
Ja, genau, Gewinnspiel, das meine ich.
Mach mal ein Gewinnspiel. Mach mal ein Gewinnspiel, wer mitmacht. Dachte ich, ja, voll gut. Du machst einen authentischen Podcast, manipulierst Leute, damit sie das machen, was du willst. Richtig gut.
Richtig.
Hast du genau gemacht.
Wir sind schon richtig auf dem richtigen Weg, Influencer zu werden.
Volle Kanne. Und ich dachte mir, nein.
Nöp. Wir gehen ja, also ich gehe ja gerne davon aus, dass Menschen in der Lage sind, für sich selber zu denken. Und ich hasse es, wenn man so, auch so Veranstaltungen, die locker auch zum Beispiel online gehen würden, sagt, nee, wir machen das präsenziell, weil wir wollen, dass die Leute herkommen, dass sie nicht einfach daheim auf ihrer Couch das machen oder sowas. Weil ich immer denke, lass doch den Menschen das selber entscheiden. Wenn der meint, es ist für ihn und seine Familiensituation oder seinen emotionalen Zustand oder seine mentale Gesundheit oder so besser, er sitzt daheim auf der Couch und macht damit, dann lass den doch, ja. Aber so Menschen da, nee, mir ist es wichtig, dass die da sind. Also, da kriege ich schon immer einen Föhn, weil ich denke, lass die erwachsenen Menschen doch für sich selber entscheiden. Die schaffen das.
Lass die Menschen.
Lass die Menschen.
Lena, nicht,
ja,
nur die Erwachsenen.
Nicht nur die Erwachsenen.
Ich glaube, wir tun so vielen Kindern auch Unrecht, dass wir immer besser wissen, was sie denken müssen. Und nein, du hast ein Kind, du hast ein Individuum von Gott zur Verfügung, in die Hand, als Geschenk bekommen. Deine Aufgabe ist es, auszupacken.
Ja, oh, ich habe so ein schönes Bild gesehen.
Erzähl.
Oder gehört, für den, wie man ein gutes Bild für Grenzen, Kinder und Grenzen, ja?
Ja.
Und wir benutzen ja gerne dieses Bild einer Brücke.
Ja.
Dass, wenn eine Brücke kein Geländer hat, wo läufst du?
In der Mitte.
In der Mitte, weil du Angst hast, links und rechts runterzufallen. Wenn die Brücke ein Geländer hat, nutzt du die ganze Brückenbreite, lehnst dich womöglich sogar noch über das Geländer, aber du bist sicher, ja? Und das ist, was Grenzen mit uns machen. Sie schränken uns nicht ein, wenn es sinnvolle Grenzen ist, sondern sie geben uns Freiheit, ja? Und das war aber ein Bild, und zwar mit Sand, hat die das erklärt und hat gesagt, wenn du Sand auf die Hand nimmst und deine Hand so ganz weit öffnest, dann rieselt er einfach durch die Finger. Aber wenn du die Faust ganz fest machst, rieselt dir der Sand genauso durch. Du quetscht den praktisch raus, diesen Sand. Wenn du aber den Sand lose in die Hand nimmst und die Hand zu so einer Schaufel machst, dann kannst du den Sand hin und her bewegen. Er hat einen großen Spielraum, sie hat es dann auch so gezeigt, wie der Sand da so in ihren aber
ja so
trotzdem,
hä? Ich mag ja so Bilder.
Ich mag so Bilder auch, ich fand es total, ich meine, natürlich hinken die immer irgendwo,
ja.
Aber ich fand es schön und sie hat gesagt, das ist das, was wir eigentlich mit unseren Kindern wollen. Und dass sie diesen, wir geben ihnen so, eine, so einen Halt ringsrum und trotzdem haben sie dazwischen einfach Spielraum, ja, oder haben Raum, sich zu entfalten auch, ohne dass sie uns durch die Lappen rieseln sozusagen.
Ja.
Das fand ich ein schönes Bild. Und sie hat gesagt, unser Ziel ist ja immer Connection, immer Verbindung mit den Kindern, ja. Mhm. Und Verbindung kriegst du eben nicht, indem du zu viel Druck oder zu viel Freiheit lässt, sondern indem du ganz klare, einen ganz klaren Rand hast, ja, und die Kinder das ausprobieren lässt. Wo sind ihre eigenen Grenzen, wo sind unsere Grenzen?
Ja, wir haben dieses Bild von Grenzen ja schon oft besprochen. Ja. Es ist ja so, Sachen, die wertvoll sind, die sind einfach auch weggeschlossen. Sie sind begrenzt, die sind
beschützenswert.
Ja. Also das typische Beispiel, wenn du irgendwo eine Ansammlung von Autos auf der Wiese hast und es kein Zaun ist, da ist ein Schrottplatz. Aber du wirst keine Luxusmarke finden, die ihre Autos einfach ohne Zaun irgendwo hinstellt. Du brauchst diese Umzäunung, um Sicherheit zu geben, um der Sache, in dem Fall jetzt dem Kind, das sich innen befindet, den Wert auch zuzusprechen. Und ich sehe die Grenzen als ein Ausdruck von Wert, dass man dem vermittelt, dass man mit dieser Grenze beschützt. Ja, Lena, ich habe noch zwei große Frauenthemen dabei. Ja. Ganz große.
Muttermilch,
Ich hab extra nichts gesagt diese Woche, weil ich gedacht habe, ich heb's mir. Manchmal würde ich ja dann gerne abends mit dir das dann versprechen. Nein,
wir sprechen erst wieder miteinander, wenn wir einen Podcast aufnehmen.
Oh, das war auch übrigens auch eine Antwort.
Stunde in der Woche.
Eine Antwort war auch irgendwie, ich glaube, das tut eurer Ehe gut oder so. Ja.
Amen
ich
dazu.
Glaube, dass ihr den Podcast insgeheim auch ein bisschen für eure Ehe macht.
Natürlich.
Voll gut.
Natürlich. Ich denke, wir sollten den auch viel länger machen, also 2 Stunden Minimum. Es ist tatsächlich so. Ich meine, jeder, der verheiratet ist und Kinder hat oder auch in Anführungszeichen nur verheiratet oder in einer Beziehung steckt, man muss sich bewusst Zeit füreinander nehmen. Und im Familienalltag ist das echt eine Herausforderung. Oder in unserem Alltag noch auch schon immer irgendwie. Wir haben immer beide echt viel zu tun irgendwie so. Und halt auch viel Kleingemüse um uns rum. Und sich dann bewusst Zeit zu nehmen füreinander, das ist eine Herausforderung. Ja. Beziehung ist immer Arbeit. Und manchmal natürlich ist es bequemer, abends ins Bett zu gehen und jeder macht seinen Kram und ist froh, mal in Ruhe gelassen zu werden. Aber da läuft man halt dann Gefahr, dass jeder halt, dass man auch da die Verbindung verliert. Gell? Deswegen feiere ich den Podcast immer. 1 Stunde wenigstens. Ja. Also es ist nicht so, dass wir nicht sonst auch Zeit miteinander verbringen. Tatsächlich ist es ja cool, dass der Benni so nah hier arbeitet.
Ja.
Und manchmal hat er alle Patienten durch und muss dann auf die Laborwerte warten oder sowas. Und dann kann ich als schnell vorbeigehen und Hallo sagen oder einen kurzen Kaffee trinken. Wir haben eine sehr gute Kaffeemaschine auf der Verwaltungsebene stehen, so ein Vollautomat. ab und zu reicht es dann, dass wir uns sehen. Das war in Deutschland nie möglich eigentlich. Da sind wir dich als Familie besuchen gefahren auf der Arbeit, wenn du irgendwie wieder langen Dienst hattest und wir dich sonst nicht gesehen hätten am Wochenende, sind wir als dahin gefahren, aber das ist schon ganz cool so, ja. Es ist Arbeit, ja, und es tut unserer Ehe, glaube ich, schon gut, ja.
Ja.
So, Muttermilch.
Nein, das ist das zweite Thema. Ach so. Ich habe gesagt, ich habe 2 Frauen.
Ich
bin über einen Artikel gestoßen aus Österreich.
Gestolpert. Oder auf einen Artikel gestoßen.
Auf einen Artikel gestoßen und darüber gestolpert.
Oh, okay, jetzt kommt aus Österreich.
Also es ist ja auch manchmal so, dass mich Themen erreichen, dass ich mir auch gar nicht frage. Ich frage mich, wie erreichen mich solche Themen?
Warum kriege ich das jetzt angezeigt?
Warum kriege ich das jetzt angezeigt? Das wäre, glaube ich, nochmal eine ganze Folge für sich. Ja. Menstruation.
Mm.
3 Tage Urlaub wegen PMS.
Ja, Spanien führt es jetzt, glaube ich, ein, ne? Oder will es einführen?
Schmerzende Brüste, Bauchkrämpfe, Rückenweh. Die Menstruation ist für kaum eine Frau ein Spaß. Nun fordert ein Gynäkologe 3 Tage bezahlten Urlaub während der Regel.
Ja. Oh, und alle Männer, das geht nicht. Das ist voll unfair.
Nein, ehrlich gesagt, dieser Artikel ist schon ein bisschen älter.
Mhm.
Dieser Artikel stammt aus dem Jahr 2014.
Oh, da war das schon diskutiert.
Aha, der ist schon 8 Jahre alt. Aber, wie du sagst, es ist aktuell.
Ich denke mal 14, aber war ja gerade erst. Ja,
nee. Dieser Artikel ist 8 Jahre alt.
Mhm.
Nein, aber es ist tatsächlich jetzt gerade wieder Thema.
Ja.
Und es ist in Deutschland wieder Thema. Es ist in der, also zumindest was ich hier raus höre, in Europa wieder ein Thema.
Mhm.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob es nicht tatsächlich Österreich war. Du sagst, es ist Spanien gewesen.
Sie hat jetzt gestern oder so eine Überschrift gelesen, dass Spanien das jetzt als erstes EU-Land irgendwie einführen will. Aber
also dann ist es Spanien. Aber es kam eben im Zusammenhang dieser Debatte.
Mhm.
Pros und Kontras.
Ja.
Meine erste Reaktion ist natürlich ganz klar.
Männlich.
Nein, meine Frage ist, mal ganz im Ernst jetzt. Ich will es mit einem anderen Bild vergleichen. Ich habe die Tage ein Video gesehen, wie eine Frau in eine S-Bahn einsteigt. Mhm. Und die S-Bahn ist besetzt. Sind alle Sitze besetzt. Und dann muss sie stehen und schreit um sich rum, gibt es hier denn keine Gentlemen mehr, die aufstehen, wenn eine Frau in die Bahn kommt? Und es hat halt einer die Frechheit und sagt, nee, ihr wollt Gleichberechtigung. Ja? Das war schon ein bisschen hart für sie. Ja? Aber ich finde diese Diskussion irgendwie, mich wundert es, dass es diese Diskussion jetzt gibt. Also, geht es wirklich um Gleichberechtigung von Mann und Frau, dann kann man so ein Thema nicht aufmachen.
Ja, das Ding ist halt, dass dich, glaube ich, da der Feminismus praktisch so ein bisschen ins Ei, also der moderne Feminismus, muss man, glaube ich, unterscheiden. Es gibt ja den Feminismus, dem es wirklich darum ging, gleiche Rechte für Männer und Frauen zu haben. Und da bin ich auch voll dafür, ja. Also die dafür gesorgt haben, dass Frauen ein Wahlrecht haben und Frauen selber ein Konto eröffnen können und selber Verträge unterschreiben können. Kein Thema, ja. Und die gleichen Chancen haben sollten auf dem Arbeitsmarkt und so weiter. Aber der moderne Feminismus neigt ja dazu, auf sehr militante Art und Weise beweisen zu wollen, dass Männer und Frauen gleich sind. Und von meiner Auffassung her sind sie das einfach nicht. Und da, glaube ich, stolpern sie so über ihr eigenes, da legen sie sich selbst in das Bett, das sie sich selbst bereitet haben, wie man so schön sagt, weil sie ja in dem Moment zugeben, Frauen und Männer sind ja doch nicht gleich. Ja,
ja, und das ist, und genau diese Frage jetzt. Sind jetzt, ja, weißt du, es ist so ein Widerspruch in sich. Ja? Ja. Man will Gleichberechtigung und dafür stehe ich auch ein. Ich denke, das ist absolut richtig. Aber wenn man genau hinguckt, habe ich manchmal Zweifel, dass es eigentlich gar nicht um Gleichberechtigung geht.
Ich finde, das ist ganz unabhängig von dieser Debatte eine gute Sache, da mal drüber nachzudenken, ob man, es gibt viele Frauen, die wirklich, ich gehöre Gott sei Dank nicht dazu, aber wirklich leiden in diesen, wenn sie ihre Tage haben, ja.
Es gibt auch Männer, die in dieser Zeit leiden.
Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es eine Lösung gäbe, wie zum Beispiel zu sagen, okay, wenn ich meine Tage habe, möchte ich auch nicht unbedingt das Haus verlassen. Ja, das ist einfach, ich bin da immer so, oh nee, lass mich in Ruhe und so. Warum kann man nicht sagen, es gibt dafür keinen Urlaub, aber es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, Homeoffice zu machen oder sowas bei den Berufen, wo das möglich ist. Ja, ich meine, Ärztin kann nicht aus dem Homeoffice operieren, ja, da fängt es ja schon an, da beginnt der Harnsteuer schon zu humpeln, ja. Aber da glaube ich, kann man schon irgendwie auf einer gewissen Ebene Lösungen finden, ja. Wobei es dann halt wieder natürlich sagt, na gut, aber wenn die Frauen jetzt 3 Tage mehr Urlaub haben, warum kriegen es die Männer dann nicht?
Im Monat. Wir reden hier von 36 ja schon, Tagen im Jahr. Wir reden von 36 Urlaubstagen im Jahr. Das ist mehr,
als man eigentlich hat.
Als man eigentlich Urlaub hat. Verstehst du?
Genau. Ja.
Und diese, also ganz im Ernst, ich meine, Gleichberechtigung ist das nicht.
Nee, ja. Aber.
Und ich frage mich eben, um was geht es denn wirklich? Wenn es wirklich also um Gleichberechtigung geht, dann ist das ein falsches Signal von Seiten des Feminismus. Und also ich finde, es ist eine scheinheilige Debatte, ganz einfach. Ich sehe da immer wieder eine Scheinheiligkeit drin, wenn man für Gleichberechtigung schreit, aber in Wirklichkeit eigentlich Vorteile will. Ja? Und ich denke, die Diskussion, die endet eben nicht bei diesen 3 Urlaubstagen mehr, denn machen wir uns alle nichts vor, es gibt Arbeitnehmer und es gibt Arbeitgeber und es gibt Arbeitnehmerinnen und es gibt Arbeitgeberinnen, ja, und es wird ohne Zweifel so sein, dass Frauen, die ihre 3 Menstruationsurlaubstage einfordern im Monat, eine schlechtere Chance auf dem Arbeitsmarkt haben werden als Männer. Das wird so sein. Ja. Ob du das gesetzlich verbietest oder nicht, das ist einem Arbeitgeber am Ende egal. Der wird immer einen Grund finden. Und ich denke eben, dass es ein falsches Signal ist, weil es genau das nicht macht, was alle fordern, nämlich Gleichheit.
Ja, ich glaube, die Diskussion ist eigentlich größer oder weist hin auf ein größeres, grundlegenderes Problem, nämlich eine Inflexibilität des Arbeitsmarktes. Ja? Und was ja viele jetzt über auch die Corona-Zeit, viele Untersuchungen und Studien bewiesen haben, ist, dass, dass es auch gut funktioniert, zum Beispiel für viele Berufsgruppen von zu Hause aus zu arbeiten. aber der Arbeitgeber das nicht möchte, weil er dann weniger Kontrolle hat oder was weiß der Geier, ja. Ob das gut ist, dass Menschen im Homeoffice noch mehr arbeiten, als wenn sie da sind, das sei mal dahingestellt. Da müssen viele, glaube ich, auch Psychohygiene lernen und sagen, auch lernen, Grenzen zu setzen. Ja, ich bin gegen Homeoffice. Aber aus einem ganz anderen Grund.
Du weißt, dass es da auch eindeutige Daten dazu gibt, dass Leute im Homeoffice mehr Stunden arbeiten, als wenn sie auf die Arbeit gehen. Und Familie und Beruf dann zu trennen, wenn alles unter einem Dach und überall zusammen ist.
Klar, aber das zeigt einfach nur, wie inflexibel das ganze System ist, ja. Und genauso, da haben wir auch schon oft drüber diskutiert, wie man Schule neu denken sollte, ist natürlich auch die Frage, muss man vielleicht auch den Arbeitsmarkt neu denken? Und es ist, wie es ist, in den kommenden Jahren werden viele Berufe wegfallen, weil sie einfach ersetzt werden durch künstliche Intelligenz, durch Roboter, durch irgendwelche Algorithmen, die genauso gut eine Steuerabrechnung kontrollieren können. Da muss kein Beamter stundenlang sitzen.
Das könnten wir schon längst haben.
Auch nicht drüber diskutieren. Aber das System hinkt da noch so hinterher. Deswegen glaube ich, werden sich auch in Zukunft ganz viele Diskussionen erledigt haben. Ich glaube, dass insgesamt das System Arbeitsmarkt und das System Schule und das System auch wie gestalten wir unser Miteinander, dass sich da viel ändern wird und viel ändern werden muss und dass da eine ganz andere Flexibilität reinkommen muss. Und auch natürlich auf der anderen Seite, dass die zukünftigen Arbeitnehmer auch lernen zu sagen, okay, ich habe einen Job, aber der endet um 5 oder um 6 oder von mir aus um 7, keine Ahnung, wenn ich erst um 9 anfange, weil das für mich bequemer ist oder besser in meinen Lebensrhythmus passt. Und dann ist auch wirklich Feierabend und dann ist Wochenende, ja?
Ja, also ich weiß, dass viele Frauen unter Menstruation leiden. Ich bin ja selber Arzt und ich bin auch als Urologe immer wieder mit diesem Thema konfrontiert worden. Ich glaube, diese Diskussion hat insgesamt ja trotzdem was Gutes, denn ich sage es mal ganz salopp, ich habe keine Zahlen dazu, aber ich habe den Eindruck, diese Diskussion entsteht gerade in der jüngeren Generation wieder, weil die Frauen wieder menstruieren. Man hat ja diese Menstruation in den 60er Jahren mit der Pille und am besten noch ein Stäbchen oder so, hat man die Menstruation ja abgeschafft. Ich würde sagen, eine ganze Generation hat deutlich, deutlich weniger menstruiert als der Durchschnitt der Weltbevölkerung in der westlichen Welt. Alles unter dem Aspekt sexuelle Revolution, Freiheit und so weiter. Und ich habe das Empfinden, dass es so eine Renaissance wieder gibt, dass auch Frauen merken, ob dieses Vollschütten mit Hormonen, das schadet mir. Ja? Mhm. Es macht mich zwar vielleicht arbeitswilliger oder wie soll ich das jetzt dazu sagen, arbeitsfähiger, weil ich halt keine Zyklusschwankungen in der Form mehr spüre oder zumindest nicht so stark. Ich weiß, es gibt auch unterschiedliche Arten von Pillen, aber trotzdem macht diese Hormonbeeinflussung des Körpers, bringt dich auf ein anderes Level. Also auf so ein...
Es ist halt künstlich. Du bist nicht künstlich in Connection mit deinem Körper.
Genau. Ja. Und ich sehe da eher was Positives darin, dass es wieder mehr Frauen gibt. Offensichtlich ist es ja ein aktuelles Thema, die sagen, ja, Moment mal, ich habe Menstruationsprobleme, das bedeutet für mich als Arzt, es gibt eine steigende Anzahl von Frauen, die auch wieder einen ganz normalen Rhythmus, Zyklus haben, die wieder Menstruation als etwas Natürliches ansehen, was es ja auch ist.
Ja.
Und was auch nichts Schmutziges ist, sondern was einfach zum Rhythmus und zum Zyklus einer Frau dazugehört.
Und was unglaublich kraftvoll auch sein kann, wenn man damit in Verbindung steht. Wenn man zum Beispiel weiß, okay, in welcher Phase meines Zyklus macht es mehr Sinn, Verhandlungsgespräche zu führen oder in welcher Phase macht es mehr Sinn, dass ich im Homeoffice bin oder verwaltungstechnisch Sachen mache und in der anderen Phase mehr kreativ bin oder sonst irgendwas, ja?
Ja.
Das ist ein großer Schatz, der da vielen Frauen auch abgeht, weil sie sich da
Ich glaube, es werden weniger. Und warum sage ich das als Arzt, dass ich da glücklich drüber bin? Also ich habe zumindest von gynäkologischer Seite da nie groß eine Gegenwehr erlebt. Dass man sagt, hier 16-jähriges Mädchen, möchtest du jetzt wirklich deinen Körper mit Hormonen vollschütten und so? Aber irgendwie, ich hatte schon immer eine andere Einstellung dazu und ich hatte vor allen Dingen, das glaubt ja auch wieder kein Gynäkologe, Ich hatte das Erlebnis in meiner Praxis, dass ich immer wieder Frauen hatte, die extreme Entzündungen hatten. Blasenentzündung. Immer. Regelmäßig, nach jeder Kleinigkeit. Und ich habe jetzt keine Namen dazu, aber ich habe es halt mal selber gesagt. Also, wenn das nicht therapierbar war, also wir reden jetzt nicht über ein, zweimal einen Harnwegsinfekt, sondern wirklich ständig Infekte. Und dann habe ich denen manchmal einfach geraten, jetzt setzen Sie doch mal einfach bitte die Pille ab. Probieren Sie es doch mal aus. Machen wir jetzt mal 3 Monate. In 3 Monaten kommen Sie zur Kontrolle. Sie setzen jetzt bitte 3 Monate die Pille ab und wir beobachten das, ob sich da was verändert. Die Anzahl dieser rezidivierenden Infekte, da habe ich mehrere Beispiele dazu gehabt. In meiner eigenen Praxis hat sich dramatisch verändert und noch was anderes hat sich verändert. Die Libido. Mhm. Ja, und das haben die Frauen mir bei zu einer Sprechstundentür bestätigt. Und ich fand es jedes Mal, also ich fand das krass, dass man die Frauen, dass man denen das verkauft, dass diese...
Dass es dich freier macht.
Versteht ihr das eigentlich, dass es euch nicht frei macht, sondern dass es euch vielleicht gefügiger macht oder so, ja? Aber dass diese ganze, dass es im Prinzip eine Vergiftung ist, eine hormonelle Vergiftung, die man sukzessive durchzieht, durch eine ganze Generation und dann auch noch von Seiten der Medien versucht zu sagen, ja, das ist für deine Freiheit. Ist es halt eben nicht. Mhm. Ist es nicht.
Mal ganz abgesehen von sämtlichen Risikofaktoren, die da noch mitkommen, die man bei vielen anderen Medikamenten niemals in Kauf nehmen würde.
Ja. Zum Beispiel bei der Corona-Impfung. Ja? Ja. Wir hatten ja mal eine Podcast-Folge darüber, wo ich auch gedacht habe, Freunde, also ich kann nicht verstehen, wie eine Frau raucht, über 40 ist, ein bisschen übergewichtig von mir aus noch und die Pille nimmt, also mitten im Leben steht, dann sich aber nicht gegen Corona impfen lässt, weil die Gefahr einer Thrombose zu hoch ist. Hm. Du hast alle Risikofaktoren für eine Lungenembolie und eine Thrombose. Ja?
Ja.
Die typischen Fs. Also, ja.
Ja.
Frauenthema. Du siehst, ich versuche so ein bisschen. Zweites Thema. Ganz großer Skandal.
Muttermilch.
Ja,
Muttermilch. Oh, keine Milchlieferung.
Ja.
Ja, das habe ich am Rande mitgekriegt.
Ja, ganz großer Skandal. In den USA.
Ja.
Die Regierung ist in der Krise. Dem Land geht die Muttermilch aus.
Also nicht die Muttermilch.
Nein.
Die Pulvermilch, die künstliche Milch.
Also die Ernährung der Babys.
Ja.
Du, ich fand das ein bisschen schockierend. Ich habe mir auch einen Artikel dazu angeguckt. Und da war dann natürlich, das ist natürlich ein bisschen dramatisch dargestellt, weinende Mütter, die ihre Kinder jetzt nicht mehr ernähren können in den USA, mhm. die dann der Regierung den Vorwurf machen, wir sind doch kein dritte Weltland.
Ja, naja. Ich meine, die dürfen zu Recht der Regierung auch einen Vorwurf machen.
Ja. Aber ich dachte mir, ja, ist dieser Vorwurf, Lena, dieser Vorwurf, wir sind doch kein dritte Weltland, ist so daneben.
Ja, natürlich, nee, das ist mega diskriminierend auch. Ja,
nein, ich sag dir warum. Also in dieser Reportage hat der Reporter etwas, oder die Redaktion, etwas kritisch angemerkt, das war ein bisschen kritischer Unterton, den ich da rausgehört habe, die gesagt haben, viele Frauen in den USA können nicht stillen. Nee, einige Frauen können nicht stillen und viele wollen nicht stillen.
Ja, aber die Frage ist ja, warum?
So, ja, genau, jetzt pass auf, ich bin noch nicht am Ende.
Ach, jetzt kommt's.
Nein, denn ich dachte mir, Freunde, wenn ihr wirklich ein dritte Weltland wärt, hättet ihr das Problem nicht. Es gäbe keine Muttermilchersatz bei euch. Ja, also das mit einer dritten Weltregion zu vergleichen, und wir wohnen ja hier in der Region, du weißt selber, wie viele Kinder hier mit Babypulver, mit Milchpulver großgezogen werden. Es werden alle Kinder, oder ich sage mal 95% der Kinder werden gestillt hier.
Kann sich halt einfach keiner leisten, dieses Pulver.
Das Pulver kann sich keiner leisten. Ja. Und es ist noch was anderes, Lena, das weißt du auch. Die Antigene, die Antikörper, die Muttermilch ist einfach was anderes wie Pulver.
Klar. Ja? Ich meine, es gibt natürlich immer wieder Fälle, wo die Mutter nicht stillen kann.
Absolut.
Kein oder Thema. Man muss und dafür es dazu, ist Milchersatz auch gut. Das Ding ist, in USA hast du halt das Problem, dass du ja kaum Mutterschutz hast. Also die Frauen müssen ja innerhalb kürzester Zeit wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren. Ja.
Hast du in Peru auch?
Hast du in Peru auch.
Hast du in Peru auch. Und du hast hier andere, ich fand nur diesen Vergleich so absurd, dass jemand vor die Kamera steht und sagt, wir sind doch kein Dritte Weltland. Und mein nächster Gedanke war, ja, das ist ganz offensichtlich, weil wenn ihr ein Dritte Weltland wärt, dann hättet ihr das Problem jetzt nicht.
Naja, ja und nein. Es gibt ja auch ganz schockierende Berichte oder auch, also nicht Berichte, sondern es gab zum Beispiel von Nestle speziell Kampagnen vor Kliniken in afrikanischen Ländern, die den Müttern erklärt haben, es ist viel besser, Pulvermilch zu nehmen als Muttermilch.
Ja.
Und nur um dann, also ganz, aus Profitgier einfach, den Müttern zu erklären, nee, Muttermilch ist schlecht, nehmt lieber unser Pulver.
Ich habe natürlich da auch sofort dran gedacht, an diese Bilder habe ich natürlich auch im Kopf gehabt und ich dachte mir auch, wie du sagst, diese Pulvernahrung kriegst du hier beim Weira auch.
Ja.
Und es steht ja immer ganz fett drauf, warum gerade das jetzt gut ist. Ja? Also wenn du da vor dem Pulver, Milchpulverregal stehst, dann kriegst du ja den Eindruck, Moment mal, ich müsste jetzt eigentlich aufhören zu stillen, weil wenn ich was Gutes für mein Kind will, dann muss ich dem jetzt dieses Pulver mit Supplements füttern.
Ich meine, wir sind ja da jetzt wieder, wir können ja jetzt wieder den Bogen schlagen zu einem, in Anführungszeichen, frauenfeindlichen Arbeitsmarkt, ja, oder familienfeindlichen.
Ja.
Und das ist total schwierig, für mich ist es ein ganz schwieriges Thema, weil ich bin absoluter Fan davon, zu Hause zu sein bei meinen Kindern.
Ja.
Wir waren auch immer in der Position, dass das für uns ging, auch finanziell ging. Ich glaube, in Deutschland für die meisten Familien ginge es. Es gibt ganz viele Alleinerziehende auch, kein Thema, die müssen arbeiten gehen. Ja, aber
wer arbeiten will als Frau, der darf auch gerne arbeiten gehen.
Aber es gibt ganz viele Probleme, die sich halt aus diesem Ding heraus ergeben, eben, dass die Frauen, ich begebe mich da gerade auf sehr dünnes Eis und ich weiß, da haben ganz viele ganz andere Haltungen dazu. Ich erzähle jetzt nur aus, wie ich es gerne mache. Ich diskutiere da auch sehr gerne drüber, aber für mich ist es, dort war es von Anfang an klar, ich möchte zu Hause sein bei meinen Kindern, ich möchte das nutzen, dieses erste Jahr, ich meine, wie lange stillt man denn in der Regel, ja? Halbes Jahr?
Vier Jahre?
Ja, also ich meine,
habe ich auch schon gesehen. Also,
ja gut, ich habe zwei unserer Kinder auch fast über zwei Jahre gestillt, ja, aber das ist ja nicht, also ab wann können sie feste Nahrung? Halbes Jahr, 8 Monate so, dann bist du ja nicht mehr so auf Muttermilch und Pulvermilch angewiesen. Und es war mir total wichtig, da zu Hause zu sein. Und für mich war es halt immer so, dass ich gesagt habe, Mensch, das sind halt, wenn wir haben viele Kinder, ja. Ich bin jetzt auch schon viele Jahre zu Hause. Aber in der Regel haben Menschen ja keine 5 Kinder, so wie wir, sondern kriegen 2, vielleicht 3, manche auch nur 1 Kind. Das heißt, diese Zeit, wo du investierst in dein Kind, in eine Bindung und so weiter, die ist ja meistens, bewegt sich so im in der Dreijahresspanne pro Kind, ja. Und für mich war immer klar, ich werde, wenn die Kinder groß sind, noch so viele Jahre haben, in denen ich arbeiten gehen kann, in denen ich machen kann, was ich will, in denen ich mich, wenn ich mal so ausdrücken will, mich selber verwirklichen kann. Ich nehme diesen Knick in meiner Lebenskarriere hin. Für mich ist es kein Knick. Für mich ist es ein absolutes Geschenk, dass ich diese Jahre mit meinen Kindern habe. Und ich traue jetzt schon ein bisschen, weil unser Jüngster jetzt eben 4 schon ist. Und diese Zeit einfach so, ja, es gibt diesen schönen Spruch, die Tage sind lang, aber die Jahre sind so kurz. Und es ist so, da denke ich so oft drüber nach, ja, es gibt so Tage als Mutter, du denkst, hoffentlich ist bald Feierabend. Aber so im Rückblick ist es dann doch wenig Zeit, die dir mit deinen Kleinkindern bleiben, bevor die dann in den Kindergarten gehen, in die Schule gehen und du wieder unglaublich plötzlich mehr Freiheiten hast, ja. Und bei uns, klar, sind es jetzt wegen 5 Kindern halt, haben sich diese 3 Jahre, dann das nächste Kind wieder 3 Jahre, 3 Jahre, 3 Jahre, 3 Jahre. Also ich bin jetzt im 14. Jahr zu Hause, aber finde, das ist eine sinnvoll investierte Jahre. Und wenn ich dann überlege, wie viele Jahre ich jetzt noch arbeiten gehen kann, ich könnte jetzt noch mal ein Studium anfangen und könnte danach immer noch 30 Jahre arbeiten, ja. Und das steht so in keinem Verhältnis zu dem, wie es immer aufgebauscht wird, von wegen, du verlierst da irgendwie was als Frau oder so, ja. Und also das ist, wie ich es für mich entschieden habe, zu sagen, okay, ich messe diesen Kleinkinderjahren einfach einen ganz hohen Wert bei für mich und sehe das nicht als verlorene Zeit oder als einen Verlust. Und deswegen haben sich bei uns so viele Probleme wie Kinderbetreuung, ja, großes Thema bei ganz vielen Familien. Wie schnell kann ich das Kind in der Kita kriegen? Wie, das hat ab 1 Jahr noch keinen Platz. Da muss ich klagen, damit das Kind ab 1 Jahr auf jeden Fall stundenlang am Tag nicht innerhalb der Familie ist oder so, ja. Ebenso Sachen wie, ich kann nicht stillen, weil ich arbeiten muss, ja, und so weiter, ja. Das hat sich bei uns halt immer im Prinzip von selber erledigt, ja.
Also es gibt für mich so ein paar Sachen zum Thema Kinder. Und ich glaube, da sind wir uns von Anfang an in unserer Beziehung einig gewesen. Deswegen gab's haben wir uns für das erste Kind während des Studiums schon entschieden, denn wir haben uns gesagt, ein Kind passt nie. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Es gibt keine perfekte Zeit, außer so früh wie möglich.
Ja. Aus Fertilitätssicht, ja, auch so früh wie möglich.
Bist du im frühen Studium, hast du kein Geld. Passt ein Kind nicht. Ja? Bist du mitten im Beruf, machst du Karriere, ja, da passt das Kind auch nicht. Und wenn du dann Zeit hättest, weil du in Rente gehst, ja, dann geht's mit der ist auch schwierig. Dann ist die Fertilität. Also,
ja, oder viele Frauen, die dann so auf dem Höhepunkt ihrer Karriere waren, sagen so, jetzt passt. Und dann sind die aber halt irgendwie Ende 30, Anfang 40 und dann macht der Körper halt nicht mehr mit.
Und ich denke, das ist wirklich ein ernstzunehmendes Thema. Also ja, Familie ist immer ein Preis.
Ja.
Familie ist immer ein Preis. Und wir haben uns da vor Jahren dafür entschieden, Familie zu haben. Ja. Und den Preis bezahlen wir beide.
Ja. Und der Preis war für uns, ich möchte es auch noch auch wirklich betonen, also natürlich sagen wir immer, wir haben uns das leisten können, aber wir waren halt dafür auch maximal einmal im Jahr in Urlaub und haben jetzt nicht in Saus und Braus gelebt irgendwie, weißt du so? Also ich habe oft das Gefühl, gerade deutsche Familien haben so dieses, ich muss mindestens einmal in Skiurlaub gewesen sein, ich muss in Pfingstferien weg, ich muss in Sommerferien weg, wir müssen das neueste Auto fahren und das tolleste Handy haben. Und natürlich kann man dann sagen, gut, dann müssen halt irgendwie beide arbeiten, sonst kannst du dir diesen Standard nicht leisten. Aber das ist natürlich die Frage, ob das sein muss. Ich weiß,
also
das ist
keines
immer sehr
unserer
plakativ.
Unserer Kinder fährt Ski, leider. Ja. Wir waren tatsächlich nie im Skiurlaub. Wir waren maximal, ja, wir waren auch mal zweimal im Jahr.
Ja, manchmal mal übers kurz. Wochenende oder genau. So mal wo weg, ja. Aber jetzt so ein
aber
Familienurlaub,
so, genau.
Der klassische. Und da sind wir auch nicht in irgendwie einen All-Inclusive-Club gegangen.
Einmal.
Ja, kurz
ja,
vor der Ausreise.
Das war unser teuerster Urlaub.
Ja.
Wo wir gesagt haben, wir gehen einmal noch in Urlaub und dann gehen wir nach Peru. Also, naja, wir sind ja, das Thema ist ziemlich komplex. Und
total.
Ja, und ich will vor allen Dingen für eine Gruppe die Lanze brechen, nämlich alle die Frauen, die arbeiten gehen müssen.
Ja.
Und
die gibt's.
Absolut höchsten Respekt.
Ja.
Und wirklich, das ist unglaublich, diese Doppelbelastung. Und
dann häufig noch Streit mit dem Ex-Partner, der nicht keinen Unterhalt zahlen möchte oder sonst irgendwas. Also da noch einfach auch emotional so viel an der Backe zu haben und allein zu sein.
Wirklich, absolut.
Ja.
Ich möchte einfach nur so die Frage aufwerfen an alle, die die Möglichkeit hätten.
Ja.
Und ich bin mir sicher, in den USA ist dieses Thema mit dem Milchpulver nicht deswegen so groß, weil es keine Amerikanerinnen gibt, die nicht stillen können, sondern ich glaube, es ist halt einfach tatsächlich ein gesellschaftliches Thema. Und ich frage mich auch da wieder, befreit man wirklich die Frau damit, dass sie so früh arbeiten gehen muss? Oder dass beide arbeiten gehen müssen? Oder hat das System Familie nicht vielleicht doch mit manchen Rollenverteilungen seinen Vorteil?
Ich glaube, da muss jede Familie ohnehin für sich finden, wie es passt. Also, wir sind ja keine Blaupause dafür, wie es gut klappt. Wir haben für uns beide einen Weg gefunden, wie es für uns als Familie gut funktioniert und wo wir beide auch glücklich und zufrieden damit sind.
Und wir haben dann natürlich andere Themen, wie Familien, die es anders machen.
Ja, genau. Ja. Jeder hat so sein Ding, ja. Deswegen
würde ich auch nicht sagen,
wir machen es richtig und andere machen es falsch oder so.
Ich möchte einfach nochmal den ganz großen Bogen dann zumachen mit diesen zwei Themen. Denn wir als die Hospizianer haben seit wenigen Wochen etwas eingerichtet, genau für diese Gruppe von Frauen. Musstest du das?
Nee.
Die Hospizianer hat jetzt einen
Stillraum.
Ah. Ja. Und es ist ja so, dass unsere Mitarbeiterinnen hier und viele von denen, also ich glaube, wir haben jetzt aktuell wieder 8 oder 10 Schwangere im Krankenhaus, ja. Der Mutterschutz ist sehr überschaubar in Peru.
Mhm.
2 Monate insgesamt. 2 Monate?
Ich weiß nicht, oder 3?
Nein. Also wir reden hier von Monaten, wir reden nicht von Jahren. Das heißt, die Mütter arbeiten auf jeden Fall immer bis zum Schluss.
Genau,
am besten
weil alles, was du vor der Geburt nimmst, wird hinten abgezogen.
Genau.
Also wenn du 4 Wochen vorher aufhörst.
Die arbeiten wirklich bis 40.0. Die gehen morgens noch mit Wehen auf die Arbeit und abends mit dem Kind nach Hause. So. Ja. Und wir haben einen Stillraum, wo die Frauen entweder sich die Kinder bringen lassen können oder, wenn sie das wollen, eben die Milch abpumpen können, um ihre Kinder mit Muttermilch zu versorgen.
Hm.
Uns wird das Pulver nicht ausgehen.
Ja.
Zum Glück. Ja. Zum Glück. Und wir werden also nicht die nationalen Reserven anbrechen müssen und wir werden auch nicht das Militär jetzt um die Welt schicken müssen, um Milchpulver in anderen Ländern zu besorgen. Und wir werden auch keine Firmen verpflichten müssen, jetzt als allererstes, und zwar dringend, Milchpulver zu machen. Mhm. Denn wir sind in der dritten Weltregion
ja.
und wir haben ein Stillzimmer.
Und es ist auch so schön hier, weil hier wird auch einfach überall gestillt, ja. Also ich bin in Deutschland ja auch so gewesen, ich habe überall gestillt, in der Bahn, in der Stadt, auf der Parkbank ja. oder sonst irgendwie, ich kenne da auch nichts. Aber gerade auch aus Amerika, ja, wo du ja denkst, hä, es ist überall irgendwann auf sämtlichen Plakaten irgendwelche halbnackten Menschen und du kannst in jedem Laden eine Knarre finden, aber eine stillende Frau ist höchst anstößig. Und wird
Und da sind wir bei dem Thema, das ich gesagt habe, bei der Kultur.
Ja, eben. Ja. Wird in vielen Gesellschaftsbereichen überhaupt, also ganz, ganz ungern gesehen und sollst dich bedecken und so weiter, wo ich immer denke, jo, dann, das ist echt auch hausgemacht ein Stück weit, ja. Dass man eben Stillenden es dann auch noch schwerer macht, als es sein müsste. Also
ich habe manchmal Mütter, wenn ich Kinder untersuche, das Kind liegt bei mir auf der Liege, ich untersuche das Kind und die Mutter stillt dabei.
Ja.
Es ist einfach das Beste. Wirklich, ja. Es ist wirklich das Beste und das ist ja nicht nur, dass das Kind was zu essen hat. Ja. Das geht ja um so viel mehr. Es geht um die Bindung zur Mutter. Das Kind nimmt ja nicht nur, das nimmt ja nicht nur die Nahrung auf, das nimmt die Gerüche auf.
Den Herzschlag.
Diese Verbindung, ja. Das ist was Einzigartiges und das kriegst du auch mit einer Flasche so nicht hin.
Ja. Ich meine, natürlich, wie immer, das ist ja mit ganz vielen Sachen so. Es gibt einfach Kinder, für die ist es die einzige Überlebenschance, ja?
Ja,
eine Flasche zu bekommen, weil sie die Mutter nicht stillen kann, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Da macht es dann natürlich Sinn, ja, aber einfach, ja.
Ja, nachdem ich jetzt so kritisch mich gegen Milchpulver ausgesprochen habe, kommt jetzt als letzter Satz zu diesem Thema die persönliche Confession.
Du hast noch nie gestillt in deinem Leben.
Ja, das ist auch wahr. Nein, ich bin selber nicht gestillt worden.
Ja.
Ich bin ein Flaschenkind. Ich bin ein Flaschenkind. Oh Mann. Jo.
Nicht im Kindergarten gewesen.
Das erklärt vielleicht einiges.
Das habe ich neulich gelesen. Bei manchen Menschen denkt man sich auch, die Schaukel stand in der Kindheit so nah an der Hauswand. Ja. Ja.
Gut. Nächstes Schön. Thema. Ja, du?
Ich? Was? Ja. Oh ja, ich gehe weg, Elias.
Ja,
nächstes
bitte,
Wochenende. Erzähl. Ich freue mich schon. Also, jetzt, da meine Bankkarte auch wieder funktioniert. Wir haben die Tage gedacht, meine Karte geht nicht mehr. Und irgendwie hat der Benni mir dann Geld drauf überwiesen und es ging
also
trotzdem
stopp,
nicht.
Stopp. Damit wir das jetzt klarstellen.
Ja.
Nicht der Benni hat dir Geld überwiesen, sondern deine Banking-App auf deinem Handy geht nicht, sonst könntest du das selber.
Ja, genau, aber das müssen wir regeln, wenn wir in Deutschland sind, weil wenn wir das jetzt sau baseln, dann werden eventuell beide Karten gesperrt.
Also nachdem du das neue Handy bekommen hast,
verifizieren und dann
jetzt muss immer mein
muss
Handy dazu
immer,
genutzt
jetzt
werden.
Jetzt muss ich immer zum Benni gehen.
Geld
so ist es halt
Geld.
In so Familien, wo der Mann nur arbeiten muss, sagen, bitte gib
genau.
mir Geld. Naja, genau. Jedenfalls ging es dann irgendwie nicht und ich habe schon gedacht, ach Mist, ich will mit dem Elias nach Cusco für ein paar Tage. Das haben wir schon ganz lange ausgemacht. Wir machen das mit unseren Kindern, dass wir, wenn die 18 eigentlich, mit dem jeweiligen 8-jährigen Kind einen Städtetrip machen. Mit dem Lukas war ich in Berlin, mit der Kayla in Leipzig und mit dem Elias werde ich jetzt nach Cusco gehen. Einfach aus dem Mangel an Alternativen hier. Aber er wollte auch unbedingt, von dem her freuen wir uns da ganz arg drauf. Ich war noch nie über Nacht in Cusco und auch noch nie mit dem Ansatz mal.
Doch, du warst schon mal über Nacht.
Mhm.
Doch, du warst einmal, du warst so in dem Encantada.
Ja, aber da sind wir morgens hingefahren.
Du warst nur einen Tag da?
Ich war noch nie über Nacht in Cusco.
Echt?
Und
ich,
war
aber
immer
du warst
nur zum Einkaufen.
Hotel.
Ja, ja, aber da waren wir morgens, haben wir da gefrühstückt, haben uns angemeldet zum Frühstück, wir sind um 5 Uhr oder so hier losgefahren, haben da gefrühstückt.
So, ich dachte, okay.
Nee, ich habe noch nie in Cusco übernachtet, ja.
Ja,
deswegen,
ist auch nur, legst dich auch nur ins Bett und.
Ja, aber Cusco hat ja schon noch ein paar Sachen, die man sich angucken kann und da freue ich mich echt arg drauf, mit Elias dahin zu gehen. Naja, jedenfalls geht jetzt meine Karte auch wieder, jetzt kann ich mich da wieder drauf freuen. Ja. Also das Problem war letztendlich nur, dass es irgendwie die Überweisung nicht gemacht hat, obwohl wir sie angewiesen hatten, digital irgendwas hat da nicht geladen und jetzt habe ich wieder Geld und kann mit dem Elias nach Cusco und da werden wir uns dann.
Also der freut sich ja schon so.
Ah, voll. Ja, Also, ja.
Aber Lena, der freut sich ja nicht seit gestern.
Nein.
Der freut sich seit 2,5 Jahren da drauf.
Ja, ich meine, der ist jetzt 9 geworden.
Oder, ja, dann sind es 3 Jahre. Nee, aber der erzählt ja, seit du seit du mit der Kyla in Leipzig warst, ja, erzählt der davon, dass er der Nächste ist.
Ja, ja. Ja, das ist auch was Besonderes. Ich meine, wir gucken ja schon auch im Alltag drauf, dass wir immer mal wieder mit einzelnen Kindern was machen, weil das finde ich total wichtig. Egal, wie viele Kinder man hat, dass man auch das Einzelne sieht, ne, ganz klar. Und deswegen gehen wir als mal mit einem Kind irgendwie einen Saft trinken oder ein Eis essen oder auch spazieren gehen. Jedes Kind hat seine eigenen Bedürfnisse, was es so gerne macht. Oder mal Nachmittag ein Spiel spielen oder so irgendwas. Und aber eben dieses mit 8 machen wir das mit einem Wochenende mit mir und mit 13 Jahren, was mit dem Papa eigentlich. Der Lukas wird jetzt schon 14.
Ja, aber,
Der Benni,
es ist geplant.
Also, ja, es ist geplant.
Seit dem 13. Geburtstag in Planung.
In Planung,
und genau, wird sich dann auch demnächst
erfüllen, hoffentlich.
Aber hoffentlich.
Ja, genau. Eben. Und deswegen gehen wir jetzt nach Cusco und werden uns da ein paar Sachen angucken, schön essen gehen. Der Elias möchte natürlich unbedingt in die Mall. Das ist so. Jo.
Ja, es ist halt so. Ja, was man sich halt wünscht, wenn man dann von hier halt kommt.
Ja, genau. Aber wir werden da schon, glaube ich, ein paar gute Tage haben. Gucken, dass wir am Freitag gleich loskommen nach der Schule.
Ich denke, es wäre wichtig, dass du Europax mitnimmst.
Der Elias, der hat ein sehr hohes Bedürfnis, sich mitzuteilen. Aber das ist schön. Ich bin gerne mit ihm zusammen.
Ja, ich
Typ.
Auch total. Ich finde ihn total witzig. Es gibt nur so einen Punkt nach ungefähr 2,5 Stunden nonstop. Dann kann ich, also entweder fange ich an, aus dem Ohr zu bluten, oder ich muss dann immer sagen, du pass mal auf, Miri, wir müssen jetzt mal über was anderes reden.
Oder man geht halt irgendwie einfach alle 2,5 Stunden was essen. Dann ist der Mund ein bisschen voll. Ja.
Das hindert nicht. Nein, das ist, ich finde es so begeistert, weil der könnte, wenn er wollte, Alleinunterhalter auf einer Bühne sein, obwohl er 9 ist.
Ja.
Der könnte sich auf die Bühne stellen und könnte einfach den ganzen Abend nur
erzählen. Ja, von
100. Ja, nonstop.
Nonstop, ja.
Und es ist immer so witzig, wenn wieder jemand Neues zu Dios bekommt, also eine neue Formulantin oder irgendwas, und dann bin ich unten mit den Kindern am Krankenhaus, ja, und dann siehst du schon, dann einer erzählt immer mit den Neuen so, ja, die halt seine Geschichten noch nicht gehört haben. Und dann heißt er, Papa, darf ich mit dem mal davor laufen? Oder darf ich mal zu den, der will die Alpaka sehen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ja. Und dann ist er eine Stunde weg. Und dann kommen sie irgendwann wieder um die Kurve und Elias erzählt immer noch. Und die Tage hat eine zu mir gesagt, so eine Formulante, Mensch, dein Sohn kennt die ganze Saga von Star Wars.
Ja, und dafür hat er einen Bruchteil davon angeguckt. Ne?
Dann habe ich gesagt, ich glaube, der hat einen Film bisher geguckt.
Die meisten dafür ja noch nicht vom Alter her, ja, aber die Inhalte kennt er.
Das kann doch gar nicht sein. Der hat mir die ganze Geschichte erzählt, hat sie gesagt.
Aber auch immer wieder so. Also den ersten, den wir hier kennengelernt haben, das war der Elias. Der kam gleich und hat so freundlich gegrüßt.
Ja,
und so.
Ja. Ja, ja. Voll gut. Ja? Ja. Und der hat so eine Eigenschaft, Lena, die ich so beneide. Mein Freund Jens hatte das auch. Und ich hatte es nicht. Der kann eine Sache hören und der weiß es sofort.
Ja.
Der behält es.
Ja.
Und ich höre mir einen Podcast an oder ich lese mir was durch. Hey, voll gut. 2 Seiten weiter. Mist, was war es jetzt nochmal? dann komme ich runter, ne? Erzähl dir eine Zusammenfassung. Du, ich habe ein voll gutes Buch, ich lese gerade. Ich hab vom Hartl was angehört. Drei voll wichtige Punkte.
Punkt 1,
Punkt 2. Mensch, Mist.
Ich höre es mir nochmal an.
Ja, wie oft ist mir das schon passiert?
Ja.
Wie oft ist mir das schon passiert? Oh Mann, echt. Naja.
Ja.
Lena, Angst und Zweifel. Mein letztes Thema.
Ja.
Unser letztes Thema für diese Woche.
Spannendes Thema.
Wir können noch ganz viel sagen. Aber ja.
Ich auch bald schon wieder rum.
Ich habe ein Buch geschrieben. Find Your Mission.
Unter anderem, ja.
Das letzte Buch heißt Find Your Mission. Jeder Mensch hat eine Mission, die nur er erfüllen kann. Wenn du dieses Buch noch nicht gelesen hast, also wenn du Podcast hörst, aber auch gerne liest, dann geh doch mal auf unsere Homepage missionsarzt.de und schau im Shop nach. Wir schenken dir dieses Buch. Das einzige Verpackung und Porto zahlst du, das Buch gibt's gratis von uns, wir übernehmen die Kosten, und wenn das was für dich ist, nutz die Chance. Jetzt letzte Woche habe ich das Hörbuch dazu aufgenommen. Und ich habe da aus diesem Grund eben dieses Buch wieder gelesen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es ein Kapitel gibt, das viel länger ist als alle anderen. Und das ist über das Thema Angst.
Scheint so ein Thema zu sein,
ich denke auch, es ist einfach, irgendwie spiegelt dieses Buch dann doch, oder die Themen in diesem Buch dann doch von der Gewichtung vielleicht so ein bisschen das wieder, was in meinem Leben ein großes Thema ist. Und vielleicht konnte ich mehr zu diesem Thema schreiben, weil es einfach ein dominierendes Thema in meinem Leben ist. Diese Woche hatte ich auch wieder so einen Moment. Ich habe ja regelmäßig Angst oder ich sage ja inzwischen Respekt dazu. Es ist nichts, was mich lähmt, aber es ist trotzdem so ein Respekt davor, wenn ich Patienten operiere. Also ich kenne Operateure, die setzen das Messer an, die machen dann glatt, zack, das fertig. Ja? Die operieren und ich bin genau das Gegenteil. Also ich gehe am Abend zuvor mir nochmal, hol mir das Lehrbuch nochmal. Ich gucke mir nochmal YouTube-Videos an dazu. Ich überlege nochmal, wie war das, wenn ich da jetzt reinkomme, wo liegt was, ja? Ich versuche mir das dreidimensional darzustellen. Ich gucke mir das CT nochmal in verschiedensten Ebenen an. Ich plane in meinem Kopf die OP und dann wenn ich jemals in meinem Leben einen Herzinfarkt kriege, Lena, dann garantiert am OP-Tisch, ja? Ich glaube, also ich hab nirgends einen höheren Puls oder einen höheren Blutdruck wie am Tisch, wenn ich operiere. So, diese Woche war es wieder so, das erste Mal eine Nierenbeckenplastik gemacht. Also eine Frau, die massive Nierenschmerzen hatte, weil sie einen vernarbten Harnleitereingang hatte. Der Harnleiter verbindet ja die Blase mit der Niere. Das heißt, wenn die Niere Urin produziert, geht es über den Harnleiter runter in die Blase. Und wenn der Eingang vom Nierenbecken in den Harnleiter, wenn das zum Beispiel abgedrückt ist durch ein Gefäß oder durch anatomisch bedingt eine Engstelle, vielleicht auch mal durch eine Entzündung oder so, oder eine Verletzung durch einen Stein, wenn da ein Stein durchgegangen ist, dann bildet sich da eine Nierenbeckenabgangsenge. Und die muss man, oder die kann man, wenn das chronische Probleme macht, wie jetzt bei meiner Patientin, kann man das aufschneiden. Das heißt aber, dass du so einen 30-Zentimeter-Riegel auf die Seite machst, dann die Niere freilegst, den Harnleiter suchst, den Harnleiter abschneidest, den Harnleiter spatulierst, sagt man dazu, also der Länge nach eröffnest und dann diesen neuen Harnleiter, dieses neue Harnleiterende dann wieder ans Nierenbecken annähst. So. Jetzt war es aber bei ihr so, dass die Niere, weil sie das schon ewig hat, erstens ein bisschen kleiner war als normal und das Nierenbecken, das nur einen Bruchteil von dem Nierenvolumen ausmacht, die Hälfte des Volumens dargestellt hat. Also es war gar nicht klar, ob wir die Niere überhaupt erhalten können, denn ich habe sie vorher vorgewarnt, dass wenn das nicht geht, müssen wir die Niere ganz rausnehmen. Es ist ja immer besser, wenn man zwei Nieren hat und letzten Endes intraoperativ haben wir uns dann auch entschieden, wir lassen die Niere drin, wir nähen das an. Aber, Lena, ich habe jeden Tag irgendwie Angst. Ich habe jeden Morgen, wenn ich zur Visite gehe und ins Zimmer komme, Angst, dass sie jetzt heute Nacht Fieber bekommen hat. Oder dass die Anastomose nicht hält. Mhm. Oder irgendeine Komplikation auftritt. Mhm. Es ist unglaublich.
Ja, trotzdem denke ich immer, ich würde lieber von einem Chirurg, der so tickt wie du, operiert werden, wie halt von so einem sich selbst überschätzenden, super selbstsicheren Typ, der meint, jo, oder Frau auch, ich mach das jetzt, da nehmen wir jetzt die Niere raus. also da bin ich, dann doch lieber jemand, der...
Es fällt mir nur so schwer. Ja. Ich hab's ja letzte Woche erzählt, dass ich bei den Quechua auf dem Feld war, arbeiten, geholfen habe. Übrigens, heute habe ich mein Korn, 15 Kilo Korn, das ich bekommen habe, zur Mühle getragen und habe Mehl, 15 Kilo Mehl nach Hause gebracht. Mhm. Ja. Aber ich habe mir diese Woche, als ich dann operiert hatte, gedacht, Mensch, warum gehst du nicht eigentlich aufs Feld? Warum gehst du nicht aufs Feld und hilfst denen wieder? Ja, weil es ist einfach, du hast halt keine Verantwortung dabei. Es ist einfach, es ist kein Stress. Ja, natürlich ist es körperlich harte Arbeit, aber dieser Stress, den ich empfinde, wenn ich eine OP durchführe, das hatte ich da also auf dem Feld nicht.
Ja, das glaube ich dir auch sofort. Das Ding ist ja, ich tendiere auch dazu, so ein Stressvermeider zu sein und dann lieber Dinge zu tun, wo ich auf der sicheren Seite bin. Aber ich weiß, dass es mir nicht gut tut. Ja? Also, dass ich lieber, dass ich tue manchmal ganz bewusst Sachen machen, die mich selber unter Druck setzen oder mich selber stressen, weil ich weiß, daran wachse ich. Ja? Und natürlich kann man so ein Leben auf der sicheren Seite des Lebens führen, aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob am Ende des Tages man dann sein Potenzial irgendwie vergeudet oder unter seinen Möglichkeiten bleibt, weil man immer auf der sicheren Schiene gefahren ist.
Ja, also ist ja so, du kannst es ja gar nicht vermeiden, wenn du Chirurg bist oder im chirurgischen Fach bist, dann wirst du immer irgendwie Risiko eingehen müssen. Und das ist das, was für mich dann, da habe ich einfach wahrscheinlich manchmal auch steht mir meine Empathie im Weg. Ja, wer operiert, hat früher oder später Leichen im Keller. Das ist einfach ein Naturgesetz. Du wirst keinen Chirurg auf dieser Welt finden, der nicht nicht jemals eine Komplikation hatte. Das gibt's nicht. Ja. Ja. Es ist einfach so, dass jeder Chirurg irgendwann mal eine Komplikation hat und manche gehen auch tödlich aus. Ja. Und trotzdem setzt mich das extrem unter Druck. Wenn ich jetzt diese Woche halt, das erste Mal eine Nierenbeckenplastik, ich habe das noch nicht einmal gesehen in Deutschland. Ich habe das noch nicht einmal assistiert in Deutschland. Ich habe noch nie eine Nierenbeckenplastik operiert. Und ich hoffe, dass alles gut ausgeht bisher. Sieht es ganz danach aus, ja. Ich habe ja so einen Chirurgenfreund, der mit mir das so Sachen zusammen operiert. Und der ist ja manchmal so das Gegenteil von mir. Der ist total der selbstbewusste Chirurg, aber weil das halt auch kann. Ja? Und manchmal denke ich mir, ja, mir fehlt dieses Selbstbewusstsein. Und wenn ich es dann aber angucke, ganz im Ernst, die meisten Sachen gingen dann trotzdem gut. Also die allermeisten OPs, die ich gemacht habe, gingen gut. Und da geht es ja nicht drum, jetzt irgendwie so, du kennst ja so Leute, die, wie soll ich das jetzt sagen?
Die alles können?
Nee, die sich so selber kritisieren, um dann ein Lob dafür zu bekommen.
Also, gell, mein Bild sieht voll schlecht aus.
So, genau, die Nummer so. Ja. Das gar nicht, sondern das ist für mich wirklich eine richtige Belastung. Aber ich stehe immer in diesem Zwiespalt. Was mache ich denn? Also, wenn ich dieser Person nicht helfe, wenn ich sie nicht operiere, wird es keiner machen. Dann wird ihr keiner helfen. Wenn ich sie operiere, und das ist ja das Absurde, dann kläre ich die auch darüber auf, dass ich keine Erfahrung habe. Ich sage dir, ich habe ja vorher gesagt, das ist meine erste Nierenbeckenplastik. Ich habe keine Erfahrung. Wir können das machen, aber es kann sein, dass ich die Niere da rausnehmen muss. Die könnte sich in Peru einen peruanischen Kollegen suchen und sich von dem operieren lassen, der schon 10 oder 20 oder 30 Mal das gemacht hat. Und trotzdem wollen sie hier operiert werden. Und das ist für mich manchmal ein Phänomen. Gut, jetzt nachdem ich mehr Einblick in die staatlichen Kliniken habe, ist es auch kein Phänomen mehr, aber es ist total eine Demutserfahrung für mich, weil ich denke, krass, diese Person schenkt mir so viel Vertrauen, obwohl ich sie vorwarne. Ich sage ja, in 30% geht was schief. Ich habe keine Erfahrung. Und sie sagt am Schluss, aber Herr Doktor, Sie sind halt der Einzige, dem ich vertraue. Und du stehst dann da, was sollst du dann machen? Dann machst du es halt, ja, und machst natürlich nach bestem Wissen und Gewissen, aber trotzdem immer mit diesem Gefühl und auch mit im Hinterkopf diese Angst und auch ein Stück weit diesen Zweifel, boah, kann ich wirklich alle Komplikationen beherrschen, wenn was, ich bin ja dann auch immer so, du kennst mich ja, so dieses Worst-Case-Szenario durchdenken. Ja, das war also mein großes Thema diese Woche.
Ja.
Ja.
Mein größtes Thema diese Woche war, dem Elias einen schönen Geburtstag zu machen.
Hat ist geklappt. Gelungen. So, ja.
Er war ganz happy.
Der war glücklich, ja. Ich denke, nächste Woche tauschen wir einfach.
Ja. Patient aufschneiden und so.
Ja. Gehst du operieren und ich mache Geburtstage. Aber das Problem ist wahrscheinlich, wärst du erfolgreicher als ich, weil wie den Geburtstagskuchen. Das wäre so eine mittlere Katastrophe dann.
Ich meine, das war ja in der Pandemie als so ein Running Gag zwischen uns, weil ja so viele Patienten gestorben sind, obwohl ihr alles gemacht habt. Sind natürlich, haben auch viele überlebt.
Ja,
aber
ganz schlimm, ja.
Waren
ja
doch einige auch eine Zeit lang, wo wirklich viele gestorben haben, sind, wo wirklich über Wochen für die gekämpft wurde und man wirklich alles gemacht hat. Da habe ich immer gesagt, du, wenn es dich so stresst, ich kann da auch runter, ob die jetzt bei dir sterben oder bei mir, das ist ja dann im Prinzip egal.
Und du musstest ja deinem voll vermummt auf die Institution.
Ja, eben, das merkt ja keiner.
Da kannst du einfach vorne Benny draufschreiben, das hat eh keiner erkannt, wer unter dieser Vermummung steht.
Ja, aber echt. Ganz schlimm. Ein gewisser Galgenhumor war da schon als mal dabei, gell?
Ich bin so froh, dass dieses Kapitel doch aller Wahrscheinlichkeit nach abgeschlossen ist, zumindest hier in Peru. Ich bin wirklich froh darüber, dass ich wieder so ein bisschen andere also Tätigkeit.
Jetzt noch die Maskenpflicht an den Schulen aufheben. Dann
ja, haben wir es geschafft.
Haben wir es geschafft.
So, meine Lieben, als letztes bleibt mir nur noch die Aufforderung an diese 9 von 10 Zuhörern, die letzte Woche an der Umfrage nicht teilgenommen haben, helft uns doch bitte.
Ja.
Bitte. Wir wollen eine repräsentative Umfrage hier im Podcast machen.
Wir wollen euch auch nicht unter Druck setzen oder sowas, aber es wäre schon
sehr
nett.
Wir werden kein Gewinnspiel machen.
Nein.
Wir werden euch auch nicht manipulieren.
Nein.
Nein, einfach nur bitten. Einfach nur bitten. Also, wenn du einen Podcast hörst, du hast nicht an der Umfrage teilgenommen, in den Shownotes gibt es den Link, bitte. Es wäre schön, wenn wir zumindest auf, ja, sag mal, 50% der Zuhörer kämen. Ja, dann hätten wir einfach mal so einen Eindruck, wer uns zuhört, warum er uns zuhört, was wir besser machen können und was euch an diesem Podcast interessiert.
Mhm.
So, Lena, dann die letzten Sekunden sind da.
Ja, dann sage ich jetzt mal Tschüss von dieser Stelle. Bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt.
Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission.